Ein Hallo an euch da draußen. Herzlich willkommen zum Stimmkontor-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, um uns hier zuzuhören in unserem Gespräch. Auch heute habe ich wieder eine ganz besondere Gästin eingeladen. Und zwar, einige werden sie kennen, Trommelwirbel, Steffi Kurt. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung. Ich freue mich auch.
Unter unserem Podcast kannst du natürlich mitdiskutieren, Nachrichten hinterlassen, uns schreiben, um uns an deiner Meinung teilhaben zu lassen. Legen wir los. Unser Thema könnte nicht spannender sein. Es hat diesen neugierig machenden Titel Loses Mundwerk. Liebe Steffi, also ich weiß ganz genau, warum dieser Titel mit dir ganz großartig zusammenpasst. Aber für die Leute da draußen, die nicht wissen, wer Steffi Kurt eigentlich ist und was das Thema Loses Mundwerk mit dir zu tun hat, magst du mal erzählen, wer ist Steffi Kurt und was sollten wir über dich wissen?
Ich bin ein Mensch, der vielleicht hin und wieder auch mal gesagt gekriegt hat, er habe ein loses Mundwerk. Vor allem meine Oma Edith hat es gerne mal gesagt, weil ich immer so schön diskutiert habe mit ihr. Mache ich heute noch, heute ist sie 92. Ich bin Logopädin und habe tatsächlich so in den letzten Jahren das Thema Zungenband entdeckt. Irgendwie bin ich da drüber gestolpert bin da so ein bisschen, ja, habe mich so ein bisschen spezialisiert in die Richtung inzwischen und habe aber vorher schon ganz viel gearbeitet mit kieferorthopädischen Patienten, zum Teil auch kieferorthopädisch-kieferchirurgisch kombiniert behandelte Patienten, von dem 13-jährigen Kevin mit der Zahnspange bis zum operierten erwachsenen Patienten und auch durchaus die Jüngeren, die noch keine Zahnspange haben oder nur was Loses im Mund, eine lose Spange im losen Mundwerk. Und tatsächlich so rund um den Mund geht's bei mir seit ungefähr 2010.
Wahnsinn. Vielleicht haben einige von euch ja sowieso die Vorstellung Logopädie, wenn du nicht selbst Logopädin bist, das hat auch ganz viel mit Sprechen zu tun und mit Menschen, die vielleicht lispeln und die Laute nicht so richtig bilden können. Und in der Tat, damit hat auch Logopädie sehr viel zu tun. Liebe Steffi, loses Mundwerk, Arbeit an Lippen, Zunge, Gaumen. Wie kam es dazu, dass du dich in diese Richtung spezialisiert hast, zu sagen, hey, ich mache den Schwerpunkt Kieferorthopädie? Was hat dazu geführt?
Der Zufall. Wie so oft im Leben ist der Zufall. Ich habe, nachdem ich meine Tochter bekommen habe, mein erstes Kind bekommen habe, wieder angefangen zu arbeiten. Das war relativ unbefriedigend tatsächlich in einer frisch gegründeten Praxis mit einem Masseur und Bademeister als Chef, der so ein bisschen auch, naja, es war ein bisschen schwierig. Und dann kam eine Patientin von einem ortsansässigen Kieferorthopäden und meinte, meine Mutter, die arbeitet hier drüben und die hat gesagt, hier hat gerade frisch eine Praxis aufgemacht und der Kieferorthopäde hat gesagt, überall woanders gäbe es Wartelisten und dann bin ich jetzt einfach mal hier, weil das ist ja gerade frisch. Dann habe ich, als die Patientin weg war, auf das Rezept geguckt, aha, und habe zack den Arzt angerufen und gesagt, hier gibt es übrigens keine Warteliste. Und dann hat er mich gefragt, ob ich denn auch die Großen mache. Arbeiten Sie dann auch mit den Großen? Ja, wissen Sie, die Kolleginnen, die wollen immer nur die Kleinen, aber ich habe ja gar nicht so viele Kleine. Und ich sage, ja, bleiben Sie weg mit den Kleinen, schicken Sie mir nur die Großen, bin ich froh drüber. Und dann hat er mich tatsächlich zugebombt mit Patienten und die hatten alle irgendwelches Metall im Mund. Und ich wusste tatsächlich gar nicht so richtig, was ist denn das alles? Also gut, eine feste Zahnspange erkennt man, die Brackets erkennt man und so. Aber dann waren da ganz viele andere komische Sachen manchmal drin. Und dann habe ich ihn irgendwann, nachdem ich voll bis zum Rand war mit Patienten, wieder angerufen und habe gesagt, entschuldigen Sie bitte, ich habe leider nicht so viel Ahnung, wie ich gerne hätte. Kann ich mal vorbeikommen? Können wir mal die Patienten besprechen? Ja, kommen Sie vorbei, Freitagvormittag ist nicht so viel los. Dann hatte ich 30 Akten unterm Arm, bin dahin marschiert und nach 3 Stunden bin ich wieder raus aus der Praxis und hatte einen Mordsschädel und noch ein Kieferorthopädiebuch unterm Arm. Und dann ging das los und ich hatte einen Kieferorthopäden, der sich unglaublich gefreut hat, dass endlich eine von den Logopädinnen mal mit ihm redet. Und dann war der ganz glücklich und seitdem ging das quasi so los, das war 2010 und dann hat es mich tatsächlich darüber einfach gefunden, über die Masse der Patienten, die plötzlich kam. Der Zufall.
Wahnsinn. Das habe ich hier im Podcast nicht zum ersten Mal gehört. Also es gibt immer wieder interessante Geschichten, wie wir dann zu unseren Professionen kommen. Und du hast dann letztendlich durch den Zufall eine Profession gefunden. Wenn wir jetzt mal so zurückerinnern oder vielleicht an euch da draußen in der Logopädie-Ausbildung, so habe ich es auch noch gelernt, wenn kieferorthopädische PatientInnen zu uns kommen, wenn Kinder mit falschen oder nicht regelrechten Schluckmustern zu uns kommen oder Lautfehlbildungen, dann gab es ja gewisse Programme, die immer aktiviert worden sind. Vielleicht kennen das einige von den ZuhörerInnen auch noch. Kittel, das ist für die, die nicht TherapeutInnen sind, eine Dame, die eine eigene Strategie der myofunktionellen Therapie, also der mundmotorischen Therapie, entwickelt hat. Das haben wir sehr viel gelernt und ich weiß, es gibt auch heute noch Fachschulen, wo das unterrichtet wird. Und es gibt die ein oder andere Ebene, wo sehr, sehr viel Wert auf Lippen, Zungen, Übungen gelegt werden. Können wir uns dann auch so deine Arbeit vorstellen, dass da die ganze Zeit solche Lippengrimassen, Zungenkräftigungsübungen gemacht werden? Oder ist die kieferorthopädische Arbeit dann doch vielleicht etwas anderes?
Also was es bei mir nicht gibt, ist Mundmotorik. Das mache ich nicht. Ich habe tatsächlich so angefangen und auch das, was ich in der Ausbildung gelernt habe, war Kittel, ganz klar. Ein bisschen Padovan und Garliner sozusagen als der Urvater der ganzen Geschichte. Und letztlich ist auch Kittel ja eher so ein, also die hat im Prinzip diesen Garliner übernommen und hat gesagt, da gibt es aber eigentlich so viele Muskeln und deshalb muss man so viele unterschiedliche Übungen machen, damit man diese ganzen Muskeln gut vorbereitet, damit die dann hinterher ihre Funktion auch ausüben können. Das habe ich dann auch gemacht, erst also in den ersten Jahren als Logopädin, so zwischen 2005 und 2010 mit Kinderunterbrechung, habe ich auch im Prinzip das gemacht, wenn solche Patienten mal kamen. Und dann hatte ich da plötzlich irgendwie 30, 35 Patienten die Woche. Puh, und dann stand ich relativ schnell da und habe gedacht, also wenn ich mit denen jetzt die ganze Zeit Mundmotorik machen soll, Himmel, Herrgott. Und irgendwann dachte ich auch, warum mache ich das eigentlich? Also was macht das überhaupt? Das waren auch oft Patienten, wo man jetzt gar nicht sagen würde, die Muskulatur, also das sieht aber auch alles ein bisschen schwach aus hier, da müssten wir aber, ja, also das ist nicht immer die offene Mundhaltung und die Zunge hängt halb raus, ja, im Gegenteil, ganz oft Patienten, wo man so auf den ersten Blick gar nicht denkt, dass da irgendwas schief gehen könnte. Und dann habe ich irgendwann tatsächlich reduziert, immer weniger davon gemacht und irgendwann einfach gar nichts mehr. Da kam ein Patient, der hatte einen offenen Biss, war inzwischen 16 Jahre alt, hatte noch keine Zahnspange. Dann habe ich ihn gefragt, sag mal, wie ist das geplant jetzt hier? Du bist jetzt 16, so langsam wird es Zeit, dass da mal was gemacht wird. Ja, der Kieferorthopäde, der hat gesagt, er müsste erst die Logopädie machen. Wann hat denn der Kieferorthopäde das gesagt? Ja, so vor 3 Jahren. Gut, schön, dass du heute hier bist, mein Freund. Und dann habe ich gesagt, Mensch, vielleicht gehst du mal dahin und guckst mal, ob der das vielleicht anders sagt. Jetzt bist du ja in der Logopädie. Und dann hat er also zack eine feste Spange bekommen und dann konnte man fast zugucken, wie dieser Biss noch weiter aufging, weil die Zunge halt immer ordentlich reingearbeitet hat. Das war wirklich ein Patient aus dem Lehrbuch mit allem drum und dran. Und dann dachte ich, ich habe keine Zeit, jetzt noch 10 Stunden Mundmotorik vorher zu machen. Wir probieren jetzt einfach, ob das mit dem Schlucken und der Ruhelage funktioniert. Bumm, der konnte das. Und dann dachte ich, okay, also wenn der es kann, dann probieren wir es beim nächsten jetzt auch mal. Und ab da habe ich wirklich die Mundmotorik gelassen. Und danach kam erst die Überlegung, warum kann ich das eigentlich lassen? Warum muss ich nicht erst die Muskulatur unglaublich kräftigen bei einem an sich normal gesunden Patienten? Ja, also ein neurotypischer, ansonsten völlig unauffälliger Patient. Und dabei ist es geblieben. Ich habe die Mundmotorik einfach weggelassen.
Wir sind ja unheimlich im Gespräch und ich habe ganz, ganz viele Fragen an dich, liebe Steffi. Aber ich denke natürlich auch an die ZuhörerInnen, die jetzt vielleicht nicht diese Störungsbilder kennen oder die Therapie oder vielleicht gerade im Studium in der Ausbildung sind. Magst du in einfachen Sätzen mal zusammenfassen, was ist das eigentlich, die Zunge am Platz und die Zunge zu bearbeiten? Warum ist denn das so wichtig, dass die Zunge da oben an den Gaumen muss? Warum sind wir LogopädInnen da so hinterher?
Aus mehreren Gründen letztlich. Einer ist, die Zunge, so sagt es Sorosh Sagi, HNO-Arzt aus den USA, sagt, okay, die Zunge ist sowas wie der An- und Ausschalter für die Nasenatmung. Also ist die Zunge oben am Gaumen, atme ich automatisch durch die Nase, liegt sie unten, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass mir der Mund aufgeht und ich anfange, durch den Mund zu atmen. Der zweite Grund, die Zunge sorgt im Prinzip mit ihrem Anlagern da oben und mit dem Schlucken in Richtung Gaumen dafür, dass der Gaumen sich sozusagen ganz gut ausbilden kann im Laufe der Entwicklung. Und zweitens, oder drittens an der Stelle, wenn die Zunge sich interdental einlagert zwischen die Zahnreihen, dann ist sie im Prinzip immer als Wachstumshindernis da unterwegs. Oder wenn sie ordentlich auch dagegen drückt, führt sie zu Zahnfehlstellungen. Zahnfehlstellungen, Kieferfehlstellungen, da bilden sich Lücken, wo keine hingehören. Man sieht gerne im Gebiss, was die Patienten da eigentlich mit ihrer Zunge machen und wo die da so rumliegt. Und das hat nicht in den meisten Fällen, meiner Erfahrung nach, bei den Patienten, die ich habe, nichts damit zu tun, dass die Zunge nicht kräftig genug wäre, sondern ganz oft gibt es ganz andere Gründe dafür. Da ist irgendwas mit der Nasenatmung nicht in Ordnung und dann können die gar nicht anders. Das sind auch nicht immer Patienten, die also komplett die Nase zu haben, sondern die einfach nur dieses leichte, entspannte, dauerhaft durch die Nase atmen nicht schaffen, weil irgendwo eine Verkrümmung ist, weil die Nasenmuscheln ein bisschen dick sind, weil eine Allergie da ist, von der sie gar nichts wissen und dann geht es nicht mehr. Oder es ist ein so ungünstiges Verhältnis, was den Platz betrifft, zwischen Größe der Zunge und Größe des umgebenden Kiefers. Also eine echt zu große Zunge gibt's in der Regel bei normal gesunden Patienten nicht. Aber was es geben kann, ist einfach ein total ungünstiges Verhältnis zwischen Größe des Kiefers und Größe der Zunge. Und dann kann es sein, dass Patienten eben auch einfach in die Wiege gelegt kriegen, dass der Biss oder dass der Kiefer relativ schmal ist. Oder ich habe Patienten, die kriegen von der Mama den schmalen Kiefer und vom Papa die großen Zähne und dann passt es nicht zusammen und so. Und da muss man einfach so ein bisschen gucken, was macht man mit denen. Und ganz großer Grund für die Zunge kommt nicht oben an den Gaumen. Das Zungenband ist schlicht und einfach zu kurz. Na, dann kommen wir komisch gar nicht anders. Wir brauchen aber die Zunge tatsächlich, um als Wachstumsimpuls, Wachstumsgeber für den Gaumen, dafür, dass überhaupt die Zahnbögen ausreichend geformt werden.
Und da sind wir sofort bei deinem nächsten, kann man sagen, Herzensthema oder Passionsthema, Zungenband. Total spannend, Steffi, und auch sehr, sehr plastisch. Kannst du dir erklären, warum diese Erkenntnis, die du gemacht hast, dass man diese ganze Mundmotorik gar nicht braucht, dass man sich auf diese Zungenruhelage reduziert in der Therapie und das unterstützt, kannst du dir erklären, warum in vielen Fachschulen aber bis heute immer noch an diesen mundmotorischen Strategien festgehalten wird? Ich erlebe es ja selbst einmal in der Schlucktherapie, also bei Schluckstörungen zum Beispiel im neurogenen Kontext, dass da auch sehr viel Mundmotorik gemacht wird, wo es auch fragwürdig ist, was das bringt. Ich habe hier Alexander Filbrand im Hinterkopf, der mal, glaube ich, einen Vortrag gehalten hat zum Thema, warum wir keine Sprechtexte brauchen in der Schlucktherapie. Es gibt ja auch immer dieses K-K-K in der Schlucktherapie, wo wir auch wissen, dass die Kraft, die ich brauche, um ein K zu machen, nicht die Kraft ist, die ich brauche, um abzuschlucken. Und trotzdem finden wir es immer noch in der Schlucktherapie und auch gerade im Studium und in der Ausbildung oder auch in der Stimmtherapie, dass da ganz viel Mundmotorik gemacht wird, wo man sich auch hinterher fragt, ist das überhaupt notwendig, diese ganzen Grimassen dort zu machen? Aber was ist deine Vermutung, warum sich das so vehement hält?
Es gibt einen total schönen Artikel darüber, der ist tatsächlich schon aus dem Jahr 2010 von Professor Erich Hartmann, Sinn und Nutzen der Mundmotorikübungen bei Sprechstörungen. Den finde ich großartig. Und da beschreibt er auch so ein bisschen, was ist der Hintergrund, warum werden solche Mundmotorikübungen gemacht. Und eines, was er dafür angibt, ist so, ach, man hat da so ein schönes Potpourri an Übungen. Da kann man einfach so leicht irgendwelche Übungen machen. Da kannst du immer was aus dem Hut zaubern. Ob du da irgendwie das Brausepulver auf die Zungenspitze oder ein bisschen mit dem Strohhalm. Oder man holt seine Mundmotorik-Nalogo-Kärtchen oder sowas aus dem Hut. Ja. Man hat einfach immer ganz schnell irgendwas. Auch Pusten. Ja? Spiel mal Pustekuchen. Das sind so die Klassiker, die hat man immer schnell zur Hand. Da gibt's eine große Auswahl, kunterbunt rund um den Mund. Mhm. Und da hat man's leicht. Und diese Erklärung zu sagen, na ja, wenn die Zunge nicht das macht, was sie soll, dann ist sie wahrscheinlich zu schwach. Die liegt ja auch irgendwie relativ nah. Ja, oder da kann einer nicht schlucken, na, da wird er wohl nicht genug Kraft haben. Und diese Überlegung zu sagen, na Moment, woran liegt's denn eigentlich? An was sind wir denn hier gerade dran? Wer hat denn tatsächlich eine zu schwache Muskulatur? Wer kann denn wirklich aus dem Grund Funktionen nicht? Und wer kann's nicht, weil er's nicht gelernt hat, weil die Anatomie nicht dazu passt? Da sind wir dann zum Beispiel wieder beim Zungenband oder bei einem sehr, sehr schmalen Kiefer. Oder wir sind bei neurogenen Störungen, wo aus völlig anderen Gründen sowas nicht funktioniert. Ja, sei es das Schlucken, sei es die Stimme, sei es ernst sprechen, was auch immer. Und das auseinanderzuhalten, das ist, glaube ich, die eigentliche Kunst an der Sache. Und dann zu wissen, was therapiere ich denn da eigentlich? Ja, mache ich Mundmotorik, weil es so einfach ist und weil das hat jeder und das ist auch nicht schwer und das können wir alles irgendwie mal eben schnell aus der Schublade zaubern. Und so die, gerade die jüngeren Kinder, die haben da auch ein bisschen Spaß dran und so. Es ist leicht zu machen. Mhm. Ja, und das hält sich, glaube ich, hartnäckig und tatsächlich. Ich meine, Kittel Garliner ging in den 60er Jahren los, Kittel in den 80er Jahren. Das hält sich also seit 40 Jahren wacker. Und es gibt nicht so viel anderes. Also es gibt noch Padovan, da sind wir aber auch bei Mundmotorik, beziehungsweise mundmotorischen Übungen. Es gibt NFT, da sind wir bei mundmotorischen Übungen. Es gibt FMP, wir sind bei mundmotorischen Übungen. Und am Rande kommen dann die Funktionen. Und die andere Sache ist immer, was ist eigentlich die Zielgruppe? Ja, für wen mache ich denn Mundmotorik? Wer braucht Padovan? Wer braucht NFT? Wer braucht Kittel? Wer braucht wirklich Mundmotorik? Und welche Form der Mundmotorik? Aus meiner Sicht, normal gesunde Patienten brauchen das nicht. Und bei Patienten, wobei ich mich da nicht gut auskenne, bei Dysphagien, so wie ich es kenne, ist, okay, Schlucken lernt man durch Schlucken. Mhm. Ja. Man geht ran an die Funktion. Ja, nur wenn man es dann nicht hinkriegt, dann muss man gucken, braucht es da was.
Und wir wissen ja auch heutzutage, dass ganz andere Strategien, wenn wir jetzt mal auf die Dysphagie, also die Schlucktherapie schauen, wie zum Beispiel Ausatmentrainingsgeräte, wenn ich da in so einen Y-Trainer ausatme oder wenn ich jetzt mit Chiliöl arbeite oder wenn ich Sachen mache, die erstmal so gar nichts mit der Mundmotorik zu tun haben. Ich denke hier so an Ricky Nusser-Müllerbusch, an Renata Horst, die da ganz abgefahrene Sachen in der Schlucktherapie machen, wo auf den ersten Blick man nicht denken würde, das ist jetzt Logopädie, die aber wesentlich zielführender sind. Weil sie an das System, wie du schon sagst, andocken, weil wir uns fragen, also mir klingelt im Hinterkopf Clinical Reasoning, ne, was auch natürlich im Therapiealltag so notwendig ist, nicht einfach nur eine Übung zu machen, wie du sagst, ich bin in meinem Komfortbereich, ich habe hier diesen Ordner und da gehe ich jetzt meine 10 schönen Zungenansaugübungen durch, obwohl vielleicht das Ansaugen der Zunge überhaupt nicht das Problem ist, aber das ist in diesem Programm drin, das ist Schritt Nummer 4 und da kann ich jetzt weiterarbeiten und das macht ja so dieses medizinische Denken so ein bisschen weg. Ne? Medizin ist ja nicht wenn dann, Medizin ist ja wesentlich mehr abwägen und wie du schon sagst, hinterfragen.
Ja, so ein bisschen gucken, was braucht eigentlich mein Patient? Ne? Und braucht er tatsächlich einen Abreißblock, wo ich ihm dann ankreuze, die und die und die und die Übung machst du so und so oft am Tag? Oder braucht er, okay, welche Funktion und wie kommen wir da am schnellsten hin, ne? Und möglichst nachhaltig? Ich habe das lustigerweise, weil du das mit diesem Clinical Reasoning sagst, ich habe mir da nie so richtig Gedanken drüber gemacht und dann war ich irgendwann bei der Barbara Lüb, total gerne mag die Barbara, und die hat lange mit mir drüber gesprochen und macht eigentlich ja eher so diese Dysphagie-Sachen und hat mich dann eingeladen, weil sie gesagt hat, eigentlich habe ich damit nicht so richtig Berührungspunkte, aber das interessiert mich, was du da sagst. Und dann haben wir lange noch drüber gesprochen und dann sagt sie, ja, das macht total Sinn, weil du hinterfragst das ja alles und begründest genau, warum machst du was oder warum machst du was nicht. Und das hat mich sehr gefreut und da ist so dieser Begriff mir erstmal, ja, na klar, das mache ich ja eigentlich. Ja, dieses, was ist da eigentlich los? Wenn es so um diese Kraftsachen geht, eine schöne Sache, wo es ganz anschaulich wird, die Federkraftwaage. Ja, wir messen die Lippenkraft mit Federkraftwaage. Dann kommt also der Knopf dran und der Faden und dann messen wir. Dann ist schon die Frage, wie man misst. Und da gibt es also diese Normwerte, wenn man nachliest, so 1,5 bis 2,5 Kilo müsste man also schaffen. Ne? Und wenn man sich dann aber mal die Studienlage anguckt, so wie ist denn eigentlich das mit der Lippenkraft, dann sieht man, dass die Werte deutlich drunter liegen. Mhm. Und dann ist die nächste Frage, die stelle ich mir insbesondere im Bereich der kieferorthopädischen Patienten. Wenn ich Patienten habe mit einer großen sagittalen Stufe, mhm, die jetzt ordentlich Lippenkraft haben, aber diese Riesenstufe da drin, dann kriegen die den Mund trotzdem nicht zu. Mhm. Ja, dann wird das trotzdem nichts. Und wenn ich einen Patienten habe, der zwar eine gute Lippenkraft hat, aber der das halbe Jahr die Nase dicht hat wegen einer nicht behandelten oder nicht erkannten Allergie, dann kriegt der trotzdem nicht den Mund zu. Habe ich einen Patienten mit einem kurzen Zungenband, kann der so viel Lippenkraft haben, wie er will. Ja, es nützt, mhm, ihm. Dasselbe, da gibt es dieses IOPI. was die Zungenkraft misst. Und auch da, wenn man guckt, da muss man nur auf die Seite von diesem IOPI gehen, auf die Webseite. Da ist es ganz schön drin, weil die da auch die Messwerte darstellen und man sieht, okay, die jüngeren Patienten, also die Kinder, da sind die Kräfte geringer, die maximal aufbringen können. Dann steigt es an ins Jugendalter bis ins Erwachsenenalter und irgendwann so ab, ich sage jetzt mal 60 plus, geht das langsam wieder runter mit der Kraft. Und die sagen aber auch, wenn ein bestimmter Schwellenwert unterschritten ist, dann kriegen wir ein Problem. Ja, also es braucht quasi einen gewissen Schwellenwert, eine gewisse Kraft muss schon da sein, damit ich mich ausreichend oral ernähren kann, ja, und dass überhaupt dieses System, dieses orale Ernähren funktioniert. Ja. Und um das rauszukriegen, ist die Kraft überhaupt da? Macht es Sinn, überhaupt mal zu messen, was ist denn da? Bei einem Patienten, der sich ganz normal oral ernähren kann, und das sind in der Regel die kieferorthopädischen Patienten, die haben eben keine Dysphagien, kann ich ausgehen, Kraft ist hier nicht das Problem.
Definitiv. Also da auch wirklich zu hinterfragen, was ist ursächlich dahinter? Und ich erinnere mich gerade an eine Stimmpatientin, wo wir an diesem Schluckmuster gearbeitet haben, also dem adulten, also dem entwicklungsbedingten Schluckmuster und an der Ruhelage der Zunge und dem Mundschluss. Und dann fiel mir so ein, früher hätte ich, so wie ich es in der Ausbildung gelernt habe, einen Knopf genommen und dann mit einem Faden dran und dann muss ich den Knopf halten. Aber zu überlegen, dass die Kraft, einen Knopf zu halten, viel größer ist als die Kraft, die Lippen zu schließen. Und das ist, wir ja hier über eine Muskelbalance immer gesprochen haben, aber das ist ja keine Balance, wenn ich mehr Kraft für etwas aufwende, als ich eigentlich brauche. Und als ich mit dieser Patientin gearbeitet habe, ist mir nochmal so bewusst geworden, und das hatte ich dann auch verbalisiert, gesagt, früher hätte ich Ihnen einen Knopf gegeben, jetzt sage ich Ihnen einfach, lassen Sie den Mund zu, schauen Sie den Spiegel, lassen Sie die Lippen geschlossen und wir versuchen das jetzt einfach so umzusetzen, die Zunge ist oben, atmen Sie durch die Nase. Und du hast vorhin gesagt, als wir von diesem Themengebiet loses Mundwerk, Mundmotorik gesprochen haben, von der Einfachheit. Ich muss gestehen, ich fand das überhaupt nie einfach, mich mit Jugendlichen an einen Tisch zu setzen. Mit Clownsbildern hatte ich in der ersten Praxis meines Lebens, mit Clownsbildern irgendwelche Ansaugschlauch-Tralala-Übungen zu machen, wo ich gedacht habe, das sind die schlimmsten Stunden. Die, ne, auf der einen Seite super leichte Therapie, weil es ist nur das, was da steht, mache ich. Ich denke nicht. Ne, das war immer so mein Punkt. Ich denke gar nicht hier. Und die Jugendlichen, die fanden das ganz grauenvoll, zu Hause diese Übungen zu machen vorm Spiegel und sich auch zu fragen, was ist dahinter? Ja, also ich würde die These aufstellen, ich finde diese ganzen Kittelübungen überhaupt nicht einfach. Ich finde sie sehr zeitraubend und nicht zielführend. Und so habe ich das jahrelang empfunden. Und wenn ich in meinen Kursen irgendwie auf Mundmotorik kommt, ist das die Rückmeldung von einer großen Zahl von vielen KollegInnen, das raubt mir Zeit. Ich finde das fürchterlich ermüdend und gähnt. Und Gott sei Dank habe ich irgendwann mal gehört, das brauche ich gar nicht. Und dann waren so viele so, oh Gott sei Dank. Also so ist es meine Erfahrung. Das kann natürlich von euch da draußen jemand sagen, nein, das ist das. Die schönste Übung, die ich machen kann, den Nussknacker, Zunge ansaugen und dann Kiefer auf und zu.
Aber genau so höre ich das in den Seminaren auch. Also wenn ich Fortbildung gebe, ist auch immer dieses, na, und warum seid ihr hier? Ja, ich habe keine Lust mehr auf dieses Shishi. Also eine Kunde, tatsächlich, ich will dieses Shishi nicht mehr. Ja, ich habe eigentlich keine Lust mehr auf Mundmotorik. Und mir tut abends der Mund weh. Ich weiß auch nicht, ich bin so fix und fertig. Hier ist alles irgendwie, das Gesicht schläft mir halb ein. So anstrengend. Bei einer Kollegin war es auch so, dass die sagte, ja, oh, das ist wirklich also mit der Zunge und die ist immer total lahm. Und im Laufe der Fortbildung stellten wir fest, sie hat einfach ein saukurzes Zungenband. Das war ihr vorher auch nicht so ganz klar. Es war wirklich super kurz. Ich dachte, oh Gott, in der Ausbildung habe ich schon gedacht, wie machen die anderen das bloß? Ich kriege das gar nicht auf die Reihe. Und mit den Jugendlichen, ich liebe das ja, mit Jugendlichen zu arbeiten. Also dieses von hinten durch die Brust ins Auge ist so gar nicht meins, sondern ich stehe wirklich drauf, dass einfach, wir sitzen vorm Spiegel, wir arbeiten. Und man kann ihnen ganz klar sagen, pass auf hier an der Stelle, Achtung nochmal, mach so, versuch das mal. Und übrigens, das musst du zu Hause üben und das machst du so, so und so. Und dann wissen die aber auch, zumindest mache ich es so, wenn es ums Schlucken geht, wenn die wollen, dass ich die Zunge an der richtigen Stelle habe und nicht mehr vorne durchrutsche, dann muss ich Schlucken üben. Und wann übe ich Schlucken? Wenn ich esse und trinke. Ja, und wenn die wollen, dass ich die Zunge oben am Gaumen habe und die Lippen zu sind und ich durch die Nase atme, dann muss ich genau das üben. Ja? Mund zu, Zunge hoch, durch die Nase atmen. Und dieses, die Zunge hoch, durch die Nase atmen, als du das vorhin gesagt hast, mit diesem, wir arbeiten am adulten Schluckmuster, wenn man sich da mal so die Lage ein bisschen, wie schluckt man eigentlich und wer schluckt richtig und wie muss man eigentlich schlucken? Tatsächlich schlucken die meisten Menschen genau nicht so, wie es im Lehrbuch steht. Ich weiß also auch gar nicht, wie es da hingekommen ist. Also ja. Die Annahme davon, wo die Zunge sein muss und was die Zähne machen müssen und die Lippen machen müssen, eigentlich in die Lehrbücher, weil die meisten Leute machen es nicht so. Mhm. Selbst unter den Logopädinnen, die ich bisher in den Fortbildungen getroffen habe, die meisten machen es nicht so und es ist uns gar nicht so richtig bewusst. Und was auch sehr schön ist, weil du das vorhin mit dem Knopf gesagt hast, ist, was so ganz beliebt ist fürs Schlucken, ich bahne das Schlucken an, wir saugen die Zunge an. Wir saugen die Zunge an, wir saugen die Zunge an, wir saugen die Zunge an. Das Zungenband muss richtig schön gespannt sein, ja, und weit auf und dann können wir schlucken, am besten noch mit Ringchen auf der Zunge. Kein Mensch muss mit einem gespannten Zungenband schlucken. Niemand hat das Zungenband gespannt, wenn er schluckt. Die Einzigen, die das so machen müssten, wenn sie es denn richtig hinkriegen wollten, wären die mit einem kurzen Zungenband. Und die müssen dann also so viel Kraft aufwenden, dass es einfach für das Gehirn ist, so, okay, wenn das die Lösung ist, behalte ich mein Problem. Ja, dann schlucke ich lieber falsch, bevor ich mir das für immer angewöhne. Die haben ja wo wir wieder beim Thema Kraft sind, das Problem, dass sie eigentlich immer mehr machen müssen, als derjenige, der eben kein so kurzes Zungenband hat. Das heißt, die müssen ständig mit Kraft arbeiten und blöderweise immer an Stellen, wo es total unschön ist, ja, wo es Kompensationen macht, die dann wieder das nächste Problem nach sich ziehen. Und gerade die, wenn das Zungenband getrennt ist, brauche ich eigentlich keine Zungenübungen oder Mundmotorikübungen, um irgendwas an der Kraft zu machen. Was ich machen muss, ist dafür sorgen, dass die Bewegungsfähigkeit, dass das Gehirn lernt, wow, wo komme ich denn jetzt überall mit der Zunge hin? Verrückte Sache, ja. Und dann dieses, okay, guck mal, und jetzt kommst du da hoch und jetzt kannst du mal entspannt und gemütlich bleiben und das musst du lernen. Das ist so, ja, mal überlegen, was machen wir eigentlich im Alltag? Das mache ich in den Seminaren immer, das finde ich immer sehr lustig. Ich lasse die essen und dann dieses, okay, was macht ihr da jetzt eigentlich? Ja, wie läuft denn das mit dem Kauen? Was macht ihr da gerade in eurem Mund? Wie oft müsst ihr schlucken? Wo ist denn das Essen eigentlich, wenn ihr dann schluckt? Also dieses, wir essen eine halbe Salzstange und dann formen wir ein Häufchen in der Mitte der Zunge. Das funktioniert nicht, macht kein Mensch so. Mhm. Ja? Wir machen das so einfach nicht, aber wir wollen es dann den Jugendlichen beibringen und die sollen dann mit einem Schluck die Zunge sauber kriegen. Das funktioniert nicht. Ja?
Das ist einfach auch ein bisschen der realistische Blick. Du warst ja auch letztes Jahr dankenswerterweise auf unserem Bad Nenndorfer Therapietag in Bad Nenndorf und hast einen ganz, ganz großartigen Workshop gegeben und da waren ja auch andere KollegInnen und ich erinnere mich noch an die liebe Frau Duchatz, die dann auch so gesagt hat, wissen Sie eigentlich, dass im Alter irgendwann der Schluckreflex oder der pharyngeale Schluck ausgelöst wird, so weit hinten, wo manche Therapeutinnen schon Schnappatmung kriegen und von Aspirationspneumonie reden und ganz schnell alles andicken wollen, obwohl das eigentlich vollkommen normal ist und genau wie du es sagst. Und ich meine, es war Frau Hotzenköcherle, die mal gesagt hat, der Mensch verschluckt sich bis zu 40 Mal am Tag und das ist auch okay, weil wir einfach nicht perfekt sind. Und wir verlangen in der Therapie dann ganz oft manchmal Sachen ab, die ganz schön hoch gesteckt sind, finde ich, und idealistisch. Denn wer sagt denn auch, dass der Mundraum so aussieht oder die Zungenform so ist, wie eben so unseren anatomischen Bildern, die ja meistens sehr, sehr ideell sind, an der Stelle gesagt.
Ja. Tatsächlich so. In der Kieferorthopädie ist es so ein bisschen ähnlich. Ne? Also man muss natürlich irgendwie von dem Ideal ausgehen, um zu gucken, was ist denn eigentlich das Ziel? Wie müsste es so sein? Ich habe es mit einer Kieferorthopädin mal gehabt und gesagt, sag mal, warum brauchen wir eigentlich gerade Zähne? Sie gesagt, brauchen wir nicht. Ja? Wir wissen aber, je schlimmer es ist, desto schlechter wird es mit den Funktionen. Ja, also das heißt, wir müssen bestimmte Sachen natürlich korrigieren, weil einfach das sich auf die Funktion auswirkt und weil es halt nicht besser wird. Ja, je mehr der Lack ab ist, desto schlechter wird es eben auch hier im Gesicht und mit den Zähnen und mit dem Gebiss und fürs Kiefergelenk und überhaupt. Von daher, wir müssen es halt früh angehen und wir müssen ins Wachstum reinarbeiten. Mhm. Aber nee, eigentlich, theoretisch, braucht man nicht wirklich gerade Zähne. Wir machen es immer alles ideal und wie es im Lehrbuch steht, ist sehr schön. Ab wann muss man denn eigentlich adult schlucken? Ja. Oh. Ja. Ab wann ist Viszeral nicht mehr erlaubt? Das ist auch so eine schöne Nummer.
Oder kann man jetzt eine ganz kontroverse Diskussion führen? Aber ich habe noch eine ganz andere Frage, bevor wir auf dieses Thema zu kurzes Zungenband kommen. Ich meine, es war Sophie Frey, die ein Buch geschrieben hat über pädiatrisches Dysphagie-Management, über verschiedene Möglichkeiten hier auf Säuglinge mit Fütterstörungen, Kinder und Jugendliche einzugehen mit verschiedensten schlucktherapeutischen Belangen. Und da meine ich, eine Tabelle in Erinnerung zu haben, wo auch Kittel aufgeführt, wo mundmotorische Übungen aufgeführt werden im Bereich Lippenkiefer-Gaumenspalte. Gibt es denn für dich einen Ort, wo Lippenübungen, Zungenübungen, Kräftigungsübungen für dich Sinn machen? Gibt es da einen Ort, wo du sagst, in dem Bereich, wenn es jetzt um Schluckmuster geht oder um die Phonetik, da sehe ich nicht so viel Sinn, aber gibt es einen Bereich, wo du sagst, da könnte ich jetzt mir schon vorstellen, dass es Sinn macht. Auch hier wieder zu hinterfragen, kann es vielleicht eine Berechtigung geben, eine Ansaugübung oder eine Spatelübung mit der Zunge zu machen?
Bei Spatelübungen finde ich es schon wieder schwierig. Ansaugen kann sinnvoll sein. Also wenn ich Zungenübungen mache, dann in der Regel bei meinen Patienten nach einer Phrenotomie, also wirklich um dazu verhindern, dass dieses Narbengewebe anfängt, sich zusammenzuziehen, so dass also dann am Ende die Zungenbeweglichkeit doch nicht so gut ist, wie man sie haben könnte. Bei den LKGS-Patienten, da ist es so, da habe ich von einer australischen Therapeutin was gelesen, die sagt, ich komme nicht mehr auf den Namen, die sagte, hey, macht nicht Mundmotorik, sondern wenn ihr sowas macht, knüpft es immer an die Funktion. Guckt immer, dass ihr von dem, was ihr da macht, nicht abstrakt arbeitet, sondern immer guckt, wie passt es in die Funktion. Also wir machen nicht irgendwie, wir heben den Zungenrücken oder sowas, sondern wenn wir den Zungenrücken heben, dann geht es um Schlucken vielleicht, dann geht es um Sprechen vielleicht, aber wir bleiben quasi immer in der Funktion. Ja, das muss haben. Und das Ziel kann nicht heißen, wir kriegen jetzt hübsch den Zungenrücken hoch, sondern das Ziel muss heißen, wir kriegen hübsch den Zungenrücken hoch, damit es so und so klingt oder damit wir das und die Funktion dann erfüllt kriegen. Und das, von daher, ich finde dieses, mir fällt auf Anhieb nichts ein, wo ich sagen würde, da macht es isoliert Sinn. Würde ich jetzt sagen. Okay. Ich habe so Diskussionen manchmal auch in den Seminaren und freue mich da auch über so Diskussionen. Da kommt oft so als Begründung, ja, für die Wahrnehmung, damit wir so die Wahrnehmung schulen und so. Und da denke ich manchmal, wenn ich Wahrnehmung schulen will, dann gehe ich auch in die Funktion. Ja, also so wie ich das mit den Kolleginnen tatsächlich auch in den Seminaren mache, Wahrnehmung. Lass uns doch mal gucken, wie viel Kraft braucht ihr, um zu schlucken, zum Beispiel. Ja? Oder wo ist denn jetzt das Essen? Oder wo spürt ihr jetzt? Was berührt denn jetzt gerade die Zunge? Oder wie weit sind die Zähne jetzt auseinander? Also in der Funktion machen, das finde ich sinnvoller.
Vielen Dank. Toll. Ach, spannend. Und wenn ihr da draußen sagt, hey, ich habe da auch eine Meinung zu, eine therapeutische Haltung, eine fachliche Haltung, eine ärztliche Haltung. Ich freue mich, wir freuen uns, wenn du hier unter YouTube oder bei Facebook, LinkedIn, wenn du einfach Kommentare hinterlässt, wenn du uns Nachrichten schreibst. Wir freuen uns über Austausch. Und wissenschaftlicher Diskurs, therapeutischer Diskurs ist wichtig. Denn nur so können wir zu einem Ziel kommen. Liebe Steffi, du hast schon sehr viel drüber gesprochen und Impulse gesetzt. Und ich denke, einige warten darauf, dass du was dazu sagst. Was ist eigentlich ein Zungenband und warum ist es schwierig, wenn es zu kurz ist?
Ja, das Zungenband. Eigentlich kennen wir es alle. Das kleine Dingschen da unter der Zunge, wenn man die Zunge ansaugt, dann spannt es sich so auf. Und bei manchen sieht man es, wenn sie einfach nur die Zunge anheben, ganz, ganz schnell und ganz, ganz kurz und schon ganz, ganz gespannt, wenn sie einfach nur die Zungenspitze hochheben. Und bei manchen sieht man erstmal gar nichts. Da ist fast gar nichts zu sehen an Zungenband. Eigentlich ist es nur so ein Überbleibsel aus der Embryonalentwicklung, was den Mundboden mit der Zunge verbindet. Und eigentlich verschwindet es auch im Laufe der Embryonalentwicklung wieder. Also so ist jedenfalls die Theorie dazu, dieses durch Apoptose, also programmierten Zelltod, wird es quasi wieder abgebaut. Es ist so ein bisschen so eine Art Bauhilfe im Zuge der Embryonalentwicklung und dann kann es eigentlich wieder verschwinden. Und durch was auch immer wird es dann gestört, dieser Abbau, und dann bleibt zu viel stehen. Und dann sorgt es dafür, dass quasi der Mundboden mit der Zunge viel zu stark verbunden ist. Und dann kriegen wir ein Problem, die Zunge richtig gut an den Gaumen entspannt heben zu können. Denn das ist das, was die Zunge normalerweise von ganz alleine macht. Einfach oben am Gaumen liegen bleiben und das schafft die über Adhäsion. Also das ist gar nicht so sehr die Muskulatur, sondern es ist schlicht und einfach die Physik. Ich habe zwei feuchte Oberflächen und wenn ich genug davon aneinander lege und die Luft dazwischen weg ist, dann bappt's. Und das kann die Zunge bei den zu kurzen Zungenbändern nicht. Das ist genau das Problem. Und dann weicht der Körper aus, indem er die Zunge einfach unten liegen lässt, weil die kann ja da oben nicht bappen und mit Muskelkraft ist es eigentlich viel zu anstrengend auf Dauer. Ich kann beim Schlucken nicht diese Abrollbewegung oder Wellenbewegung am Gaumen entlang machen. Und deshalb rutscht mir die Zungenspitze nach vorne zwischen die Zahnreihen, unten gegen die Zahnreihe, damit ich überhaupt hinten hochkomme. Also die Zunge kann nicht vorne und hinten und in der Mitte gleichzeitig hoch, sondern die kann entweder hinten hoch oder vorne hoch, aber nicht beides gleichzeitig. Und dann funktioniert es halt beim Schlucken und in der Ruhelage nicht. Und dann gibt es eigentlich nur eine sinnvolle Möglichkeit, da dran zu gehen und es zu ändern, nämlich es zu trennen. Weil das Gewebe, aus dem dieses Zungenband besteht, ist zum größten Teil Kollagen Typ 1, also ein ganz festes Bindegewebe. Da gibt es unterschiedliche Zahlen dazu, wie weit man es dehnen kann. Liegt so bei zwischen 1 und, ja, optimistische Schätzungen sagen 5%. Das heißt, wenn das Zungenband einen Meter lang wäre, könnte man es mit viel Aufwand maximal 5 cm länger machen. Jetzt ist aber so ein Zungenband nicht einen Meter lang. Und von daher macht es den Kohl nicht fett, wenn man da dehnt.
Und dann wäre dann dieses Trennen, also wirklich dann ein operativer Eingriff, machen das KieferorthopädInnen? Was für ChirurgInnen machen das, um das, also wo gehe ich hin? Schönen guten Tag, ich möchte gerne mein Zungenband kürzen lassen.
Ja, mal kurz die Scheren nehmen. Ich habe, das ist total irre, ich habe, wenn ich so Patienten in der Praxis habe, die dann also von mir zum ersten Mal zu hören kriegen, ups, dein Zungenband ist ein bisschen kurz und da gibt es eigentlich nur eine Lösung, dann gucken die mich immer ganz groß an, ja, man müsste das trennen, wie wird denn das gemacht, naja, zum Beispiel mit einer Schere und ich habe seit Corona, ich finde es ganz fürchterlich, aber seit Corona habe ich so eine Art Plastikunterlage auf dem Tisch, also so eine durchsichtige, irgendwie 3 mm dicke Auflage aus Kunststoff, damit mir der Tisch nicht kaputt geht. Und dann sage ich immer, guckst du hier, der Tisch ist abwaschbar, kannst du dir vorstellen, was wir gleich machen? Ja? Große Augen? Nein, natürlich nicht. Also, wer macht es? Zum Beispiel macht es der Oralchirurg, es kann sein, dass es der Zahnarzt ist, es kann der Kinderarzt sein, wobei das eher bei Säuglingen, nicht bei älteren. Es kann die Kinderzahnärztin sein. Kieferorthopäde habe ich noch nicht gehört, dass es die KieferorthopädInnen machen. Ein MKG-Chirurg kann es sein. Gibt es noch jemanden? HNO-Ärzte natürlich, die können. Am Ende ist tatsächlich wurscht, was auf dem Schild draußen ist. Wichtig ist, dass sich die Chirurgen mit dem auskennen, was sie da tun. Also ich habe auch schon Patienten, einmal eine Patientin bei einem MKG-Chirurgen und es war eine Katastrophe, was dabei rauskam. Ich habe schon Patienten bei Oralchirurgen gehabt, wo ich hinterher dachte, ach, das hätten wir uns ab. War nicht die richtige Technik. Das Wichtige ist nicht, ist es ein Zahnarzt, ein Oralchirurg oder ein MKG-Chirurg. Das Wichtige ist, wissen die, was sie tun müssen und wie sie richtig trennen müssen, wie man vollständig trennt, wie man die Zunge anhebt. Das ist eigentlich der Knackpunkt.
Und gibt es da irgendein Register oder schafft man das so mit ein paar gezielten Fragen herauszumachen? Sie das öfter oder welche Techniken verwenden Sie dahingehend? Gibt es da irgendwas, wo unsere ZuhörerInnen vielleicht dann einen Anhaltspunkt bekommen? Wie entdecke ich da Qualität oder hat Steffi Kurt auf ihrer Website eine Liste mit Oralchirurgen, die sie empfehlen kann?
Eine Liste habe ich nicht. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1, die DEFAGOR, Deutsche Fachgesellschaft zur Behandlung oraler Restriktionen, findet man unter defagor.de, also defagor.de. Und die haben eine Liste nach Postleitzahlen geordnet von Fachpersonen, leider nicht von Ärzten oder Ärztinnen, aber von Fachpersonen, also Hebammen, Stillberaterinnen, Logopädinnen, OsteopathInnen, die ganze Liste, die sonst außer den Ärzten damit betraut ist, da würde ich tatsächlich gucken, in meinem Postleitzahlbereich, wer ist denn da, würde anrufen und sagen, wo schickst du die Leute hin? Mhm. Das ist eine Option. Option Nummer zwei, da kommt Facebook ins Spiel. Es gibt eine Facebook-Gruppe, die hat einen ganz wunderbar kurzknackigen Namen, nämlich die heißt Zungenbandfachgruppe für Stillberaterinnen und Co. Zungenbandfachgruppe für Stillberaterinnen und Co. Und dort sind ganz, ganz viele verschiedene Fachrichtungen vertreten, also Ärzte, Hebammen, Stillberaterinnen, Logopäden, Osteopathen, Physiotherapeuten, Kinderzahnärzte, alles, was sich mit dem Thema befasst. Und da kann man einfach mal reingucken. Da kommen nämlich immer wieder Fragen, Mensch, wer ist denn in dem Bereich und hat eine Empfehlung für eine Arzt oder eine Ärztin? Oder man fragt einfach selber rein, immer dazu schreiben, um welches Alter es geht. Denn nicht jeder macht Säuglinge, nicht jeder macht die Größeren. Mhm. Und da einfach reinschreiben, ich bin im Bereich sowieso, ich suche für ein Kind im Alter von oder für einen Erwachsenen, welchen Arzt oder welche Ärztin kann man empfehlen. Es gibt die Zungenbandzentren, findet man unter zungenbandzentrum.de. Die haben unterschiedliche Standorte, da kann man nachschauen. Und es gibt die Möglichkeit, einfach selber zu fragen. Das ist gar nicht so einfach, das wirklich rauszukriegen. Was man fragen kann, damit hat man schon mal eine Idee, ist, benutzen die eine Hohlsonde, um die Zunge für die OP anzuheben? Wenn die einfach nur ein Stück Gage nehmen, die Zungenspitze damit fassen und anheben, dann wissen die eigentlich nicht so richtig, wo sie hinschneiden sollen. Insbesondere bei Zungenbändern, die nicht sehr weit vorne unter der Zunge ansetzen, sondern eher weiter hinten, ist das total tricky. Da sieht man manchmal gar kein Zungenband, wenn man nur die Zunge anhebt, also nur mit der Zungenspitze. Wenn ich aber eine Hohlsonde habe, da kann ich quasi das Zungenband einfädeln und damit die Zunge so anheben, als würde ich sie ansaugen. Und dann sehe ich eigentlich erst, wo ist das Zungenband und wo schneide ich da überhaupt hin? Also das wäre eine gute Frage für so eine Praxis. Benutzen Sie eine Hohlsonde, um die Zunge anzuheben? Mhm. Empfehlen Sie bestimmte Übungen danach? Wäre auch wichtig. Ja, wie ist die Nachsorge? Haben die überhaupt eine Idee, dass es eine Nachsorge geben sollte? Mhm. Mit welcher Betäubung machen die das? Brauchen die Informationen vorab? Also alle Praxen, mit denen ich arbeite, die wollen gerne eine Anamnese vorab. Die wollen wissen, worauf gründet sich denn der Verdacht, dass da ein kurzes Zungenband sein könnte. Also einfach nur hingehen und sagen, guten Tag, gucken Sie mal drunter und dann geht's los, zack, Mund auf, Schere reingeschnitten. Das ist eher ungünstig, wenn man so.
Unheimlich spannend. Du hast gerade ganz oft Hebammen und StillberaterInnen gesagt.
Ja.
Du hast ja vorher erklärt, ist das Zungenband zu kurz, dann macht das was mit der Mundatmung, macht das mit der Zahnstellung, mit der nicht möglichen Ansaugfähigkeit der Zunge an dem Gaumen. Aber was macht das bei Säuglingen? Wo fällt das auf? Also wenn ich jetzt so höre, ganz oft Hebammen, StillberaterInnen, das scheint ein Thema zu sein.
Unbedingt. Das sind oft die Ersten, die das überhaupt merken, dass da vielleicht was nicht so ganz taco ist. Also dass da vielleicht das Problem liegt. Wenn Säuglinge mit einem kurzen Zungenband auf die Welt kommen, dann gibt es welche, die haben ein super kurzes Zungenband und die haben keine Probleme, weil sie mit einer Mutter gesegnet sind, die also wunderbar viel Milch zu bieten hat. Das heißt, selbst mit ihrer geringen Zungenbewegung oder Beweglichkeit kommen die ganz gut klar, die kriegen genug. Ja? Und dann gibt es Säuglinge, die haben da ein Riesenproblem. Ein Problem ist zum Beispiel, die kriegen den Mund gar nicht weit genug auf, um genug von der Brustwarze mit dem Mund umfassen und dann festhalten zu können. Dann fangen die vielleicht an zu beißen, was für die Mütter natürlich nicht so schön ist. Die müssen sich wahnsinnig anstrengen. Dieses Beißen ist nicht eine Bewegung, die sie eigentlich machen sollen. Dann machen die vielleicht immer wieder so Schmatzgeräusche. Die verlieren immer wieder diesen Unterdruck. Ja, und also die können diese Brustwarze da nicht gut halten, dann fangen sie an, Luft zu schlucken. Und dann haben wir das nächste Problem, die Luft muss irgendwo wieder raus, nämlich entweder geht die oben wieder raus, dann kann es sein, dass die so schwallartig spucken hinterher, oder die muss unten durch und dann gibt es Blähungen, dann gibt es Koliken, dann tut's halt weh und ist nicht so schön. Dann gibt es Kinder, die haben, also die sind alle 2 Stunden sind die wieder ran und brauchen Milch und das zum Teil über Monate lang. Also wo man wirklich sagen muss, Mensch, Mütter, Hut ab, dass ihr das durchhaltet, ja, und zum Teil trotz Schmerzen. Kinder, die immer nur so ein bisschen trinken, die werden nie so richtig satt, die nehmen schlecht zu. Ja, das mickert alles so ein bisschen vor sich hin und man weiß nie so richtig, woran liegt es denn eigentlich. Die schlafen schlecht. Das ist übrigens auch was bei Erwachsenen ganz oft in der Anamnese vorkommt. Die können ganz schlecht einschlafen und ganz schlecht durchschlafen. Mhm. Weil die Zunge, wenn sie oben am Gaumen liegt, ein Areal triggert, den Parasympathikus, das parasympathische System triggert und dieses, hey, wir fahren uns mal runter, wir beruhigen uns, kann die Zunge überhaupt nicht leisten, wenn das Zungenband kurz ist. Da kommen die gar nicht dran. Bei den Säuglingen sieht man gerne, dass die so einen Belag auf der Zunge haben. Das sieht aus, als ob so hinten quasi so ein Halbkreis, man sieht genau, wo die Zunge Kontakt mit dem Gaumen hat, da ist sie sauber und hinten ist sie belegt, da kommt sie nicht mehr dran. Und das sieht man manchmal auch bei den älteren Patienten, wenn die einen Joghurt schlucken und dann die Zunge rausstrecken, nach einmal schlucken, dann sieht man wieder auch genauso dieser Belag ist oder eben auch erwachsene Patienten, die ständig mit einem Zungenbelag zu tun haben und sich echt nicht zu helfen wissen. Eigentlich liegt es nicht an der Mundhygiene, aber die Zunge kann halt einfach nicht. Und bei Säuglingen und Stillberaterinnen wäre es super, wenn die alle Bescheid wüssten, wenn die das kennen würden. Das würde uns nämlich ganz, ganz viele Jahre zum Teil bei den Kindern A in der Entwicklung, B an im Familiensystem, wenn Kinder nicht schlafen, wenn wir nicht schlafen als Erwachsene, das ist eine Katastrophe. Wir sind schlecht gelaunt, wir können uns aber zusammenreißen. Aber wenn so ein Fünfjähriger nicht gescheit schlafen kann, ständig mit Augenringen unterwegs ist, der ist entweder überdreht oder er ist ständig müde und knatschig. Das ist ja kein Zustand. Ja. Wenn also Hebammen und Stillberaterinnen ganz früh schon das Problem erkennen und dann KinderärztInnen nicht der Meinung sind, dass das irgendwie bestimmt nicht die Lösung sein kann und das ist irgendwie ein neues Zeug, ja, eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird, sondern wenn das einfach mal ernst genommen werden würde als eine relativ kleine Ursache für ziemlich viele größere Probleme, die da dranhängen können, da wäre uns so geholfen.
Ich kann nicht anders. Ich höre da zwei Wünsche deinerseits, zwei Botschaften einerseits. Eine Botschaft, die über loses Mundwerk und Mundmotorik geht und eine Botschaft, die um das zu kurze Zungenband geht. Und zu dem vielleicht zuerst, was möchtest du in diesem Kontext vielleicht den Leuten, die zuhören, sagen? Was möchtest du ihnen mitgeben?
Zum kurzen Zungenband?
Ja.
Gerne schaut hin, guckt euch diese Zungenbänder an. Was man da gut als so Einstieg mal geben kann oder als Orientierung vielleicht den Dr. Sagi. Dr. Sorosch Sagi, der hat auf seiner Internetseite wahnsinnig viele Informationen dazu und hat auch eine Studie dazu veröffentlicht, wann ist ein Zungenband eigentlich kurz. Wenn man das Zungenband googelt, findet man unglaublich viele Artikel auch über Säuglinge. Man findet ganz, ganz viele Evidenzen inzwischen und eine Botschaft ist dieses, man kann Zungenbänder nicht dehnen, man muss sie erkennen und sich damit beschäftigen, was eigentlich hilft. Und das gut vor- und nachbereiten und bitte nicht davon ausgehen, wenn der Bub schwätzt und wenn der Bub schluckt, dann kann es ja nicht so schlimm sein, sondern hingucken, machen, ernst nehmen. Ja, das ist ein Problem, was man so leicht lösen kann, man muss es aber erkennen.
Wunderbar, vielen Dank. Und wir haben ja ganz viel gesprochen. Das lose Mundwerk hat sich bewegt. Was ist deine Botschaft, was Mundmotorik betrifft?
Guckt auf die Funktion. Guckt nicht so viel drauf, ob die Kinder ganz besonders hübsch die Zunge nach oben, nach unten, nach rechts, nach links machen können und ob sich der Spatel durchbiegt, wenn man mit der Zunge dagegen drückt. Gebt den 15-Jährigen bitte keinen Therapiesauger und bitte gebt ihnen keinen Schlauch durch, dass sie Wasser ziehen müssen, sondern lasst die 15-Jährigen mit Essen und Trinken schlucken und wenn sie trinken, gebt ihnen ein Glas und keinen Schlauch. Das habe ich schon so oft erlebt, dass ich Patienten hatte, die gesagt haben, ja, jetzt haben wir immer durch den Schlauch geübt. Und wenn ich dann gesagt habe, ja, und wie hast du aus einem Glas getrunken? Nee, das haben wir nicht geübt. Ja, dann mach's doch mal. Und dann wussten sie gar nicht, was sie tun sollten, weil da hat's dann nicht geklappt. Also guckt auf die Funktionen und wenn eure Patienten es schaffen, relativ schnell mit wenig Anleitung das umzusetzen, einfach zu machen, dann macht an der Stelle weiter. Und guckt nicht drauf, ob sie irgendwie die Lippen im Uhrzeigersinn und zwar nur das Lippenrot ganz besonders hübsch ablecken können. Davon haben die nichts.
Vielen Dank, liebe Steffi. Und wenn ihr da draußen Lust bekommen habt, Steffi Kurt live zu erleben oder online zu erleben, mit ihrer wunderbaren Arbeit, ihrer Aufklärungsarbeit, aber auch der Unterstützung für eure Therapien oder eure Beratung. Liebe Steffi, wo können wir dich finden? Hast du einen Fortbildungskalender? Gibst du Vorträge? Wo kriegen wir mehr von Steffi Kurts Wissen und ihrer Arbeit?
Also, ich habe eine Seite, die heißt sz-konzept.de. Da trage ich die Termine ein, die Fortbildungstermine. Meistens versuche ich auch, die aktuell zu halten, aber ich kriege es nicht immer hin. Ansonsten bin ich zum Beispiel über Semiphobie in Rheine ganz gut zu finden, da auch zu Sachen, die mit dem Zungenband zu tun haben. Und ansonsten, ja, auf Facebook bin ich. Mit Instagram versuche ich es, aber ich kann es noch nicht so gut. Ich habe mich gar nicht von meiner 15-jährigen Tochter doch nochmal erklären lassen. Ja, also ich bin im Internet auf jeden Fall zu finden und wer es noch genauer wissen will, weil ich den Kalender wieder nicht aktuell habe, der darf mir auch gerne einfach eine E-Mail schreiben.
Wir werden natürlich in der Footnote alles zu deinen Kontakten reinbringen, wo man dich finden kann und auch gerne deine E-Mail-Adresse, sodass man dir auch eine Nachricht schreiben kann. Liebe Steffi, es war hervorragend. Ich könnte noch stundenlang weiter mit dir reden, dir zuhören, deine Passion erleben. Doch leider ist der Podcast nun zum Ende gekommen. Ich bedanke mich von ganzem Herzen für deine Wertschätzung, hier dein Wissen mit uns zu teilen.
Ich bedanke mich. Ich glaube, ich habe ganz schön viel geredet. Aber man merkt, glaube ich, wenn ich einmal so drin bin, dann werde ich leidenschaftlich. Ja, ich hoffe, es hat genützt.
Es ist hervorragend gewesen. Ne? Wir haben das lose Mundwerk gefeiert. Vielen, vielen Dank, liebe Steffi, für dein hier dabei sein.
Vielen Dank.
Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast hier im Stimmkontor-Podcast. Unter unserem Beitrag kannst du natürlich mitdiskutieren, um uns an deiner Meinung teilhaben zu lassen. Und wenn du magst, in einem Monat kommt er wieder, der Stimmkontor-Podcast, und ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. Bis dahin.